Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören ein Wort Heilige Schrift aus dem Römerbrief im 13. Kapitel in den Versen 11 bis 13. Römer 13, 11 bis 13. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt. Der Tag aber nahe herbeigekommen, so lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Liebe Gemeinde, wir stehen im Advent und rings um uns und wir mit allen an zusammenstehen in einem emsigen Treiben. Große Geschäftigkeit ist noch hin und her im Gange, denn es sind ja nur noch ganz wenige Tage, bis nun das große Fest da ist. Das Fest, auf das sich alles rüstet, das Fest, auf das wir uns freuen. Und überall hören wir, es kommt, ja, es kommt. Es ist an wenigen Fingern abzuzählen, darum ihr Leute kauft ein. Noch stehen eine Fülle von Waren zum Verkauf. Ja, wir werden aufgefordert zu kaufen und zu verschenken. Das Fest soll schön werden, edle Weine, knackige Würste, Computer, Schmuck und Lederwaren. Alles ist noch zu kaufen. Denn unsere Nächsten sollen doch reich beschenkt werden. Das Fest aller Feste soll schön sein und sich in Genüssen erfüllen. Hören wir aber auf die Worte, die wir eben gelesen haben, so könnten sie von einem ganz anderen kommen. Von einem Kommen, bei dem es dann nicht mehr um weihnachtliche Genüsse und Geschenke geht, denn es ist das Kommen Jesu Christi, unseres Herrn, gemeint. Er kommt, um die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen, die er mit Abraham begonnen, durch Israel weitergeführt und in die christliche Gemeinde hineingelegt hat. Er kommt, um diese Heilsgeschichte zu vollenden. Es wird der Augenblick sein, dass sich der himmlische Bräutigam Jesus Christus auf dem Fest, das ihm der Vater bereitet, mit seiner Braut, nämlich mit der Gemeinde, auf ewig vermählen wird. Auf dieses Fest, das die Heilsgeschichte vollendet, sollen wir uns vorbereiten und auch heute in diesem Gottesdienst vorbereiten lassen. Es kommt. Was für eine Botschaft. Andringend und voller Ernst ist der Ruf, die Stunde naht. Der Bräutigam kommt, unsere Erlösung ist nicht mehr fern. Darum weg mit all dem Flirter und all dem Tand, weg mit den falschen Fadenschein weltlicher Weihnachtsfreuden, mit all dem Chinigbell und Sekt und Weihnachtsbraten, weg tut's weg. Denn mitten in der Nacht, in der wir stehen, fängt es schon an zu tagen, er kommt. Aber es wird nur der zum Hochzeitsmahl geladen sein, der Öl in der Lampe hat, wie wir es eben in der Schriftlesung gehört haben, von den klugen, den törichten Jungfrauen. Öl in den Lampen, bereit, dem Bräutigam entgegenzugehen. Darum weg mit all diesem weihnachtlichen Tand. Aber wir möchten jetzt zurückschrecken und sagen, ja, wir haben uns doch auf dieses Fest so gefreut. Wir haben uns vorbereitet, eingekauft, wir wollen schenken und auch beschenkt werden. Sollen wir nun angesichts dieser Botschaft dieses weihnachtliche Schenken lassen, alle Festfreude bei Jung und Alt unterbinden und asketisch unter dem Weihnachtsbaum sitzen und mit verbissener Lippe zu singen, wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Gewiss nicht. Unsere Kinder und Enkel sollen und dürfen sich freuen, ihnen wollen wir das Fest wirklich schön machen, aber doch so, dass die Freude am Kommen Jesu unsere Weihnachtstage gestaltet und durchdringt und uns nicht die Vorfreude auf dieses Fest, das kommt, auf dieses Hochzeitsfest, das uns der himmlische Vater bereitet, nehmen kann. Beides dürfen und sollen wir tun, Weihnachten feiern und uns die Freude auf den kommenden Christus bewahren. Und diese Freude eingehen lassen in das kommende Fest und die Freude an diesem Fest. Dass diese Freude am kommenden Christus alles durchdringe und einnehme. Beides. So liegt es nun ganz nahe. Beides, nämlich Freude und Ernst. Denn wir können nicht übersehen, dass dem Kommen Jesu schwere Zeiten vorangehen, dass heftige Verwerfungen die Menschheit durcheinander wirbeln werden. Denn das Kommen Jesu hat einen Vorlauf. Und in dieser Zeit steht nun die Gemeinde Jesu auch heute. Darum sollen wir allen Allotria lassen, allen Tann von uns tun, die Zeit ist zu ernst. Denn das Kommen des Christus hat bittere Erfahrungen zuvor. Schon spüren wir doch den rauen Wind, der uns entgegenbläst. Sie merken es in Ihrer Gemeinde vielleicht noch nicht so. Aber in unseren Kirchengemeinden merken wir es deutlich, welch harter Wind uns entgegensteht, weil die Botschaft von Christus allein nicht mehr gehört werden möchte. Und er sagte mir vor Jahren ein Theologieprofessor, und ich war darüber erschrocken, die Christenverfolgung in der Kirche hat schon begonnen. Und es ist so. Wir können es nicht verallgemeinern, aber wir brauchen nur hineinschauen in das Fernsehen, wie auch die Journalisten darüber Klage, bewegte Klage führen, was in der Kirche los ist. Die Liebe zu Christus erkaltet und die Gemeinde schläft ein. Mag uns nun auch von Mal zu Mal der Sturm kräftig ins Gesicht blasen, wir wollen dennoch nicht verzagen. Sehen wir doch durch die Wirren der Zeit hindurch den Tag des Herrn näher rücken. Er kommt, der Jünger Jesu, und den die biblische Botschaft wachgerüttelt hat, ist ein Sehender geworden. Er kann die Zeit erkennen und prüfen an dem, was da geschieht, wo wir stehen. Der Jünger Jesu versteht, die Zeichen der Zeit zu lesen, ohne dabei hektisch und aufgeregt hin und her zu laufen und aus diesen Zeichen Sensation zu machen und Angst auszubreiten. Wir sollen angesichts des Geschehens, das mitten unter uns ist, ruhig bleiben. Wir wissen doch, was da geschieht. Denn mit klaren und deutlichen Worten hat Jesus davon gesprochen und die Zeit seines Nahens genannt, die Zeichen seines Nahens genannt und auch deutlich ausgesprochen und gewarnt von dem, was kommt, nämlich politische Unruhen, Hungersnöte, Erdbeben, Verfolgungen, Abfall von dem wahren Glauben, falsche Propheten, die viele verführen, Ungerechtigkeit und eben das Herbst und Bitterste, das Erkalten der Liebe zu Christus und der Brüder und Schwestern untereinander. Seit Jesu kommen, seit seinem ersten Kommen, wo er eingetreten ist in diese Welt und dann aus ihr geschieden und aufgefahren ist in den Himmel, um die Himmel einzunehmen, sind diese Zeichen des Kommens in der Christenheit deutlich zu erkennen. Wir sehen sie. Die Männer der ersten Stunde haben sie gesehen. Paulus hat darum auf das Kommen des Christus zu seiner Lebzeit gewartet. Die nachfolgenden Generationen haben diese Zeichen gesehen und sie sind da bis auf den heutigen Tag. Immer waren sie da, Hungersnöte, Erdbeben, Verfolgungen, politische Unruhen, Abfall vom wahren Glauben, falsche Propheten, Ungerechtigkeit und das Erkalten in der Liebe. Schon Paulus klagt zu seiner Zeit: Demas hat die Welt wieder lieb gewonnen. Die Zeichen sind unter uns. Sie sind immer da und Zeugen von der Gottlosigkeit und der Widerständigkeit der Welt und ihrer Kinder. Aber je näher das Ende rückt, umso mehr werden sich die Zeichen des Endes mehren und häufen. Davon spricht Paulus im Thessalonicher Brief. Und wir haben heute den Eindruck, dass die Menschheit sehr unter diesem Nahen des Christus steht und mehr in die apokalyptischen Ereignisse hineinläuft. Es möchte einem Angst machen. Denn wir haben es ja schon längst in der Zeitung gelesen und im Fernsehen erfahren, dass der Erdbevölkerung Nöte und Gefahren ins Haus stehen. Für die Generationen nach uns wird es wahrlich schwer werden, denn schon sehen wir, was kommen wird. Wir sind bereits heute schon Zeugen dafür, dass der Kampf um die letzten Reserven, um die letzten Ressourcen, um das letzte Öl und Gas bereits begonnen hat. Wenn Russland seine Flagge unter den Eisballen von der Antarktis setzt und damit Anspruch auf dieses Stück Land setzt, zeigt es deutlich, der Kampf um die letzten Reserven hat begonnen. Die Gier nach Leben wird keine Grenzen kennen. Und dann werden die schönen Weihnachtsfeste, die wir heute noch feiern können und dürfen, wahrscheinlich nicht mehr gelingen und zu Ende sein. Wir sehen das Nahen des Endes. Und doch weckt der Adventsruf: Christus kommt, nicht Angst, sondern Freude in den Herzen derer, die auf ihn warten. Wir lassen uns auch heute darum sagen, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Die Freude an Jesu Kommen hat nicht zuletzt ihren Grund darin, dass wir aus dem Evangelium wissen, was auf uns zukommt, wenn Christus wiederkommt. Denn mit Freuden berichten die Zeugen den Evangelien, welcher Segen unter den Menschen gegenwärtig war. Durch das Kommen des Christus, sie standen unter dem geöffneten Himmel und freuten sich der Gegenwart Gottes. Als der barmherzige Ritter war nämlich Gott in Christus unter ihnen und hat sich ihnen zugewandt, hat sie angeschaut, hat sie gerufen, hat sie geheilt und gesegnet mit seinem Wort. Es war eine besondere Zeit des Heils im Verlauf der Heilsgeschichte Gottes, die dann wieder zurückging, als Christus auferstanden war. Aber es war eine große Zeit. Es wurde Sünden vergeben, geschunden und geschlagene wurden aufgerichtet und Sünder durften zu Gott kommen. Aber was uns geblieben ist, ist der Trost des Evangeliums. Ich habe dieser Tage darüber nachgedacht, wie unsinnig oft unser Gebet ist. Wir wollen nicht krank sein, wir wollen kein Leid tragen, wir möchten nicht arm sein, sondern teilhaben an allem, was die Welt bietet. Aber nun zeigt uns die Heilige Schrift nicht nur am Leben des Christus, sondern auch in der Botschaft seiner Jünger, dass das Kreuz der gesegnete Ort ist. Dass es nun darum geht, dass wir in der Krankheit, im Leid, im Entwerden unseres Leibes die Kraft und die Herrlichkeit Christi erfahren. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, sagen wir gern an guten Tagen und loben Gott. Es gilt aber dem, der im Kreuz steht, denn dort ist es gesprochen worden: Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Denn auch unter Leiden und Schmerzen bereitet uns Gott für die Ankunft seines Sohnes. Wir sollen uns darum seinem Worte zuwenden: Er hat geheilt, er hat aufgerichtet, hat Neues geschenkt. aber die wichtigen und entscheidenden Worte waren vielleicht die Seligpreisungen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übels gegen euch, wenn sie damit lügen, seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Das sind die Worte des Christus an seine Gemeinde, an seine Jünger unter dem Kreuz im Warten auf seine zweite Ankunft. Er gibt uns die Verheißung, dass einmal alles vorbei sein wird, was uns heute drängt, belastet, worüber wir klagen, denn Christus kommt. Dass Jesus wiederkommt, ist auch heute unsere Hoffnung. Darum feiern wir auch den vierten Adventssonntag mit Freuden und Jesu Wiederkunft rückt damit schon wieder einen Tag näher. Wir wissen nicht, wann er kommt. Geht es 10 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre? Nur haben wir deutlich den Eindruck, dass so lange nicht mehr gehen kann. Aber wir wissen es nicht. Wir sollen darum wachen und uns auf die Ankunft des Christus bereiten. Und mancher unter uns wird schon vorher durch den natürlichen Tod sterben und zu ihm gehen. Aber bereitet euch. Er kommt, aber er wird dann nicht noch einmal als das schwache, kleine, unansehnliche Weihnachtskind kommen. Er kommt auch nicht mehr als der unscheinbare Mann von Nazareth, den man gesellschaftlich ausgrenzen, politisch fertig machen, mit rauer Hand einkassieren und dann einfach kreuzigen kann. Nein, er kommt dann als der Auferstandene, als der Herr aller Herren, sein österliches Werk zu vollenden und die, die ihm vertrauen und in dieser Welt um seinen Willen niedrig und klein gemacht und niedrig und klein gehalten werden, in die vollkommene Gemeinschaft mit sich und dem Vater stellen. Freilich, noch klagen wir, noch ist mancher unter uns angefochten. Nicht nur, weil er krank ist, sondern weil er arm ist, die Rente gering ist. Da kann man sonst stehen, wenn er sagt, ich sehe nichts. Ich vernehme nichts. Auch ich erfahre nichts von dem Nahen des Christus, weder in dieser Welt noch bei denen, die es vorgeben zu glauben, dass der Herr kommt. Wo ist er heute? Ich sehe nichts. Denn die, die glauben oder vorgeben zu glauben, leben satt und behaglich in dieser Welt. Sie haben sich niedergelassen und eingerichtet wie die Kinder dieser Welt. Ich sehe nichts. So berechtigt diese Klagen sind und wir es nicht leugnen können, dass es auch in der christlichen Gemeinde nicht gerade zum Besten bestellt ist, wollen wir nun nicht auf diese oder jene mit Finger zeigen und sagen, das sind auch wiederum solche, die an den Suppenschüsseln der Welt hängen und nicht genug kriegen können und sich eben nicht im Warten üben. Vielleicht geht uns diese Kritik über die Lippen, weil wir arm sind und den Bruder sehen, der reich ist. Nein, wir wollen uns alle unter die heutige Mahnung stellen lassen, lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern ob arm oder reich, ob gering oder angesehen. Zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Das sind deutliche Worte. Sie sind uns nicht dazu gegeben, dass sie uns nun anklagen, niedermachen, fertig machen, nach unten werfen, nicht mehr aufstehen lassen. Nein, diese Worte, die uns hier gegeben sind, wollen uns wachrütteln. Wachrütteln und wieder zurechtbringen. Eigentlich greifen diese Worte des Apostels barmherzig nach uns und wollen uns aufrichten, wieder ins Warten und ins Wachen stellen. Gottes Wort will uns alle aufs Neue zu adventlichen Menschen machen. Zu Jünger des Herrn, die sich nicht in diese Welt niederlassen und einrichten, als ob sonst nichts mehr gäbe, sondern sich befreien lassen von ihrer Sünde. Da muss ein jeder nun sein eigen Herz beschauen. Frei sollen wir werden von der Gier und der Gefräßigkeit einer nachnoaitischen Gesellschaft. Darum diese Ermahnung, zieht an den Herrn Jesus Christus, wir sollen Christus also anziehen. Ihn anziehen, wie man Kleider oder einen Anzug anzieht. Aber eben nicht nur zum Schein, wie man am Fasching zum Schein in das Kleid eines Matrosen oder eines Bäckers oder eines Kaminfegers schlüpft, um andere zu necken und zu täuschen. Christus anziehen heißt nun nicht, neue Klamotten anziehen, so dass der Pfarrer den Luderrock anziehen soll und das Gemeindeglied vielleicht das Taufkleid oder den Konfirmandenanzug. Das wäre eine recht äußerliche Handlung, wenn wir so Christus anziehen verstehen wollten. Christus anziehen ist etwas ganz anderes. Wir sind von Christus eingeladen, mit ihm unterwegs zu sein durch die Tage, auch der Feier, und jeweils die Kleider anzuziehen, die er uns in der jeweiligen Situation gibt. Dann sind wir bald der Pfleger oder der Tröster, der Gärtner oder der Botengänger. Christus anziehen heißt, das Gewand des Dienstes zu tragen. Wir sollen also so gekleidet sein, wie Jesus bei der Fußwaschung seiner Jünger gekleidet war. Eine Schürze des Dienstes hat er angezogen. Christus anziehen heißt, dass wir wie er bereit sein sollen, uns zu bücken und zu beugen. Der schwerfälligen Nachbarin zu dienen, den gedemütigten und in den Dreck dieser Straße getretenen Menschen, vielleicht einen Mann aufzurichten, und die Mutter, die über ihre Kinder verzagt ist und verzweifelt ist, mit sanften Worten und mit Geduld wieder zurechtzubringen. Und auch an denen nicht vorüberzugehen, die einem Not machen, die einem das Leben schwer machen, die einem zur Last werden. Hier zu dienen heißt, sie zu tragen und nicht nur zu ertragen, sondern wirklich zu tragen, wie Christus, der gute Hirte, die Lämmer, die schwach geworden sind, aufhebt, in seine Arme nimmt und trägt. Damit das aber gelingt, müssen wir uns all das ausziehen, was uns daran hindert, Knechte und Mägde unseres Herrn zu sein. Ausziehen. Unsere Ungeduld, unsere Besserwisserei, unsere Zimperlichkeit, unser ständiges Beleidigtsein oder auch unsere erhabene Moralität. Etwas Schreckliches. Mir sagte in dieser Tage ein frommer Mann, ein Professor, den ich in Schweden besuchte, ich kann die Gemeindeglieder nicht mehr ausstehen, die ständig durchs Schlüsselloch gucken. Das sind die Pharisäer, die ständig durchs Schlüsselloch gucken und beobachten. Oder sie stehen am Fenster hinterm Vorhang und beobachten alles und erheben sich. Ablegen, sagt uns Paulus, ausziehen. Ausziehen.
Denn Christus will weder strenge Herren noch harsche Meisterinnen. Wir sollen uns nicht über die anderen erheben und die Zeichen der Macht begehren und diese Zeichen der Macht vor uns hertragen, sodass vielleicht alle kleinen Kinder und Hunde von uns davonlaufen, weil wir herrisch sind.
Demütige Diener will Christus neben sich und bei sich haben, denn Christus ist der Diener.
Was heißt das? Das zeigt uns eine eindrucksvolle Geschichte, die es deutlich macht, wie es eben sein soll oder nicht sein soll. Es war im 13. Jahrhundert, zwei ganz verschiedene Menschen standen in dieser Zeit einander gegenüber. Der eine war der mächtige Papst Innozenz III., der wie kein anderer Papst die Weltherrschaft der Kirche auf einsame Höhen und Spitzen getrieben hat. Der andere aber war der kleine, unscheinbare Mönch Franz von Assisi. Als es nun beim Papst zum Sterben kam, soll Franz gerufen worden sein, und es wird erzählt, dass der Mönch so an das Sterbebett dieses mächtigen Mannes trat, dass er ihm die Papstkrone vom Kopf nahm und Spinnweben auf das entblößte Haupt gelegt hat. Spinnweben. Ich denke, wir verstehen, was uns dieses sagen möchte. Das bedarf einer weiteren Erklärung nicht. Wir haben verstanden, Christus will nicht unsere strenge Härte und Unnachgiebigkeit. Christus will, dass wir ihn anziehen, so wie er ist, wie er mit uns umgeht. Ihm in seiner Niedrigkeit ähnlich werden, heißt Christus anziehen. Für den adventlichen Menschen, der auf das Kommen des Christus sich vorbereitet, ist nicht die Krone der Macht Christus gemäß, sondern die Spinnweben, die Zeichen der Niedrigkeit. Nur so können wir vor Christus treten, mit ihm unterwegs sein, unserem Bruder, unserer Schwester helfen, begegnen und uns auf Jesu Kommen bereiten. Der Herr hat uns nicht in die Gestalt der Größe gesteckt, sondern hat uns in die Gestalt der Demut gerufen. Er hat uns unter das Kreuz gestellt. Noch einmal, das Kreuz ist unser Zeichen. Klagen wir darum nicht über unsere Krankheiten. Wir dürfen Christus bitten, so es denn sein kann, so es möglich sei, sagt Jesus in Gethsemane, nimm diesen Kelch von mir, lass ihn an mir vorübergehen. Und Paulus hat Gott gebeten, er möge ihn den Pfahl aus dem Fleisch nehmen. Christus musste den Weg des Kreuzes gehen und Paulus musste hören, lass dir an meiner Gnade genügen. Nun freuen wir uns, dass wir nicht nur krank sind, dass es uns nicht nur schlecht geht, dass wir nicht nur angefochtene Leute sind. Aber wenn diese Stunden kommen, nehmen wir sie in Demut als Führung unseres Herrn an. Er zieht uns da zu sich und reinigt uns und zieht uns aus und zieht uns seine Kleider an. Wir sollen sein wie er und dort sein, wo er ist, unter dem Kreuz. Unter dem Kreuz werden wir von den unordentlichen Wesens einer sündigen Welt ausgezogen und von den Werken der Finsternis befreit und mit den Kleidern Jesu Christi angezogen. Dieses Anziehen Jesu Christi ist wichtig und darf darum nicht nur äußerlich sein. Das Kommen Jesu erlaubt keinen Schein. So lasst uns nun unter der apostolischen Weisung im Advent auf den kommenden Christus hin unterwegs sein und darum besorgt sein, dass wir ihn anziehen, so dass er in uns von Tag zu Tag auch Gestalt gewinne. Darum geht es um die Einbildung des Christus in unser Leben. Noch manche Not wird uns überfallen. Noch manche Nacht wird uns überschatten. Noch manche Gefahr wird uns niederbeugen. Und noch manches Leid wird uns weinen machen und anfechten, bis dann Christus endlich da ist und sein österliches Werk vollendet. Aber solange wir noch auf dem Weg sind, wollen wir uns sagen lassen, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass er in Begierden verfällt. Und dann steht uns beides nun zur Verfügung, dass wir uns auf das Weihnachtsfest von Herzen freuen und dankbar die schönen Zeiten nehmen, aber doch so, dass Christus in allem Gestalt gewinne. Amen.